Miteinander. Ich hatte für mich so den Eindruck, dass in der Lobpreiszeit Jesus mir gesagt hat, wenn man so auf dem Meer unterwegs ist und das Gefühl hat, das ist ganz schön stürmisch und es treibt dann ganz schön umher und es weht ganz schön so, dass man nicht mehr auf sicherem Grund steht, lass deinen Anker hier herunter, lass deinen Anker bei mir runter und mach dich da fest mit deiner Situation, mit deiner ganzen existenziellen Situation jetzt. Ich fand, die Lieder haben uns eingeladen zu vertrauen, unserem Herrn zu vertrauen, dem Herrn, der kann, der will, dem Herrn, der lebendig ist, der alle Macht hat. Ja, es ist eine gute Gelegenheit, denke ich, auch jetzt an dieser Stelle mal allen noch gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Die Gelegenheit hat man ja nur bei mancher Begegnung gehabt, aber so im großen Rahmen noch nicht. Das wünsche ich euch von Herzen, dieses gesegnete neue Jahr, dass das Wohlergehen, das Gott uns schenken will, ankommt. Und das ist sehr umfassend. Das betrifft ganz, ganz viele Dinge. Das betrifft unsere Leiblichkeit, unsere Beziehungsebene. Das betrifft unser Denken. Das betrifft manches, was so uns nicht so wohl tut, was herausfordernd in unserem Leben da ist. Das betrifft ganz viele Aspekte. Und wir dürfen uns ja segnen. Das heißt, Gutes sagen, Gutes wünschen und Gutes zusprechen. Und das ist es, was ich möchte. Ich möchte euch das Gute Gottes, was er bereithält, zusprechen, dass das ankommt, dass ihr das auch so erlebt als Gottes Handeln, als Gottes Realität, als Zeichen seiner Liebe, als tiefe Erfahrung seiner Treue, als Bewusstsein von seiner Größe. Das wünsche ich natürlich jedem Einzelnen, aber uns auch als Gemeinde, dass wir als Gemeinde so das Wohltun Gottes widerspiegeln in unserem inneren Leben, dass wir darin gesund werden und auch in unserer Wirkung nach außen. Denn das ist eine unheimliche Dynamik, wenn wir von dem Segnen und Wohltun Gottes sprechen. Das ist eine unheimliche Dynamik, die nicht nur uns gerade eben so ein bisschen erreichen will, sondern die den ganzen Himmel in unser Leben hineintragen will und den auch zu den Menschen hineintragen möchte, die um uns sind. Ich werde immer wieder gefragt, ständig, wie es mir geht. Paar Worte dazu. Ich bin noch nicht geheilt. Und ich habe mich heute Morgen entschieden, ich lasse mir ein Bart wachsen, so lange, bis ich geheilt bin. Und ich hoffe nicht, dass ich drauf rumlaufen muss, auf dem Bart. So, mit mir haben schon viele Geschwister gebetet, sogar aus der Schweiz sind extra Geschwister angereist, um mit mir zu beten und alle möglichen Enden. Es ist so noch nicht sichtbar, was passiert. Eigentlich im Gegenteil. Ich habe ja schon längere Zeit alle möglichen Schmerzmittel, die ich nehmen muss, wegen der Schmerzattacken, die ich ständig habe oder fast ständig. Manchmal ist ein Tag besser, manchmal zwei. Und ich habe jetzt am 29. Dezember noch eine zusätzliche Therapie, Schmerztherapie angefangen mit starken Opiaten. Und ich habe gedacht, der hat mir ein Placebo verschrieben. Das hat nichts gebracht. Gestern habe ich eine Doppeldosierung dieser Opiate. Ab nächste Woche eine Verdreifachung der Dosierung, also eine Dosierungsanpassung. Und was ich heute merke und auch gestern gemerkt habe, sind die Nebenwirkungen. Ich bin müde, mir ist schlecht, aber die Schmerzen, darauf hat es leider noch nicht gewirkt. Und was mich natürlich auch erstaunt, früher bin ich dafür von der Polizei verfolgt worden, wenn ich mit solchen Sachen zu tun hatte und habe dafür Strafen im Gefängnis abgesessen oder auf Bewährung und so weiter. Und heute gehe ich da mit in die Apotheke mit einem BTM-Schein und kriege die Sachen. Ich habe schon gesagt, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass keiner von meiner Familie irgendwas einem Junkie erzählt, dass es ein guter Fang ist, wenn er dann und dann in der Poststraße bei der und der Apotheke vor der Tür steht und ich ihm die Medikamente raushole. Ja, leider ist das noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Manchmal sind die Schmerzattacken so, dass ich aus dem Fenster springen möchte. Und dann geht es mir ein paar Augenblicke wieder besser oder einen halben Tag besser oder einen Tag manchmal auch. Und dann bin ich gleich wieder so von meinem Naturell, super, es geht. Aber kann sein, dass eine Stunde später geht nichts mehr. Und Fakt ist, ich schaffe jetzt schon seit einem halben Jahr fast keinen Abend mehr. Irgendwann im Laufe des Nachmittags, gerade an Tagen, wo die Schmerzen so stark sind, bin ich essig und alle. Ist meine Kraft verbraucht? Sind meine Nerven nur noch empfindlich? Kann ich eigentlich nichts mehr um mich herum vertragen, auch nicht an Menschen? Das ist leider die Situation. Also ihr müsst noch nachsichtig sein mit mir. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt heute nicht so lalle. Glas Wasser wäre gut für die Situation. Ja. Mal ganz ehrlich. Es gibt viel, was uns bei anderen auf die Nerven geht, oder? Das Verhalten des anderen, sein Lebensstil, seine Einstellung, seine Haltung, sein Erscheinungsbild. Es ist immer wieder so, dass irgendetwas uns stört. Sogar so, dass uns etwas ärgert, dass etwas in uns als Reaktion da ist, dass wir das absolut nicht akzeptabel finden, was der andere tut, was der andere sagt, wie der andere denkt, wie der andere aussieht, wie der andere ist. Kennt ihr das? Und in solche Situationen hinein, mit diesen normalen Problemen sind wir konfrontiert, dass wir uns das nicht immer so aussuchen können, dass wir unser Lebensmiteinander nicht reduzieren können auf die drei Leute, die wir mögen. Entschuldigung. Spricht, ja, ich weiß, 7 Enkel, 7 Kinder, 4 Schwiegerkinder, die muss ich mindestens lieben. Ich habe, da merkt ihr dran, ich habe natürlich so ein bisschen fiktiv gesprochen an dieser Stelle, ja. Aber in die Situation, in die Realität unserer Beziehungsprobleme, sagen wir es mal so, in die Situation hinein spricht Gottes Wort. Und das möchte ich uns lesen aus dem Römer 15, die ersten 7 Verse. Römer 15, die ersten 7 Verse. Wir, als die im Glauben Starken, sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt es unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrt durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft. Er hilft euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch von gemeinsamem Ziel bestimmen zu lassen. Gott wirkt, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Die Jahreslosung ist ja auf einen Vers reduziert, das ist der letzte Vers und so übersetzt worden, ich denke, das ist aus dem Luthertext, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Und dieses Wort schreibt der Paulus an eine Gemeinde, dieses Wort schreibt er in Bezug auf ganz konkrete Dinge, formuliert er einen Anspruch und formuliert auch eine Ermöglichung und formuliert auch ein Ziel. Und ich möchte das mal so machen, ein klein bisschen vertiefen, was ich vorhin schon so gesagt habe, wie schnell man sich ärgert und so weiter und so fort. Geht jetzt mal so in Gedanken durch die Reihen, wir nehmen uns einen Augenblick dafür Zeit und begegnet mal so gedanklich den Einzelnen, die hier sind und stellt mal die Frage, habe ich den angenommen? So wie Christus mich angenommen hat. Ganz einfach. Wir können das auch ein bisschen vereinfachen, indem wir sagen, stelle den Einzelnen vor und frag dich, ob du den so willkommen geheißen hast, wie Jesus dich willkommen geheißen hat, als neuer Teil seiner Familie, als sein Kind, als den, für den er sein Leben eingesetzt hat, den er mit Gott versöhnt hat und dem er Zukunft gibt. Jeden, den du dir vorstellst, frag dich mal einfach nur, hast du den wirklich von Herzen willkommen geheißen? Und dann als du ihn kennengelernt hast, manchmal ist das ja schon Jahre, heißt du den noch immer von Herzen willkommen. Schön, dass der dazugehört. Ich könnte jetzt einen ganz bewusst angucken, damit er das auch merkt, dass er bei ihm hängen bleibt. Macht das mal so, einfach nur ein bisschen euch drauf einlassen, gedanklich. Vielleicht sagt jetzt mancher, so wie ich vorhin angefangen habe, mal ganz ehrlich. Da gibt es einige, da ist das ganz einfach. Die sind mir einfach sympathisch. Das kann ich gar nicht analysieren, das kann ich gar nicht festmachen. Die haben eine Art, die haben Verhalten, das liegt mir. So ist es doch auch. Ne? Es gibt Menschen, wo wir ganz schnell einen Zugang finden, die unser Gegenüber sind, die unser Herz schnell gewinnen, die unsere Sympathie schnell ansprechen und das funktioniert. Und dann gibt es aber andere, da gibt es einige Dinge, die ich an ihnen mag, aber anders, an dem ich mich immer wieder reibe. Und dann gibt es auch Menschen, denke ich, mit denen wir schon eine längere Zeit unterwegs sind, da haben wir so einen gewissen, ja, so einen Status quo gefunden. Das Christliche kommt darin zum Ausdruck, dass ich ihn freundlich begrüße, und das, sag ich mal, Nicht-Christliche kommt nicht zum Ausdruck, weil ich es vermeide. Ne? Man geht sich dann aus dem Weg. Das Wort annehmen, was hier steht, wenn man das übersetzt, kann man es auch so übersetzen, also was da im Griechischen steht, gemeinschaftsstiftendes Verhalten. Geht miteinander in einem gemeinschaftsstiftenden Verhalten um. Da merken wir, das ist schon einen Schritt weiter sogar noch als dieses Annehmen. Annehmen, das kann man noch so irgendwo passiv bei sich selbst innerlich. Aber gemeinschaftsstiftendes Verhalten merkt man, das hat eine ganz starke aktive Seite, eine tätige Seite. Werden wir ja auch sehen bei diesen Aussagen, wie Christus euch angenommen hat. Sehen wir ja auch, diese Annahme Christi ist nicht nur platonische Liebe, ist nicht nur eine theoretische Wirklichkeit, ist nicht nur irgendwie so eine statisch feststehende Tatsache, sondern ist eine aktive Wirklichkeit. Wir können daraus auch den Schluss ziehen, die Beziehungsfrage, bei Ehen wissen wir das ja schon ganz, ganz lange, Ehe ist eine lebenslängliche Baustelle, die Beziehungsfrage ist eine Baustelle. Unterschiedlich zu den Einzelnen, unterschiedlich. Und es geht auf jeden Fall an dieser Stelle nicht, dass wir sagen, die Baustelle lassen wir ruhen. So ganz, ganz viele, so wie der deutsche Autobahnbau, ne? Ab 3 Uhr sieht man nicht mehr auf der Baustelle oder so, ich weiß es nicht. Gibt's ja manchmal so, soll man melden, wenn man da keinen Arbeiten sieht, ne? Über längeren Zeitraum. Viele Baustellen liegen einfach brach. Und manchmal muss man an diese Baustellen rangehen, wenn es Konflikte gibt. Aber ich denke, ganz viele unserer Beziehungen sind nicht auf dem Level, auf dem Niveau, zu dem Christus uns befähigt. Angenommen sein. Wir merken ja, da wo wir angenommen sind, was das mit uns macht. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwo die Erfahrung, was das mit einem macht. Angenommen sein. Man weiß, der andere steht zu mir. Ich darf da sein, wie ich bin. Ich bin geborgen in der Haltung des anderen. Ich bin wertgeschätzt und das kommt doch bei mir an. Angenommen sein. Bei Kindern hat man ja immer diese deutlichste Anschaulichkeit. Kinder sind ja nicht perfekt. Eltern ja, das sage ich jetzt den Kindern. Kinder sind ja nicht perfekt. Und manchmal erleben wir Phasen, wo sie uns das Leben ganz schön schwer machen. Und wir haben sie doch angenommen. Und das vermitteln wir ihnen doch auch gleichzeitig. Sogar mit diesen manchmal sehr offensichtlichen, manchmal sogar uns verletzenden Verhaltensweisen haben wir sie angenommen, haben wir sie lieb, stehen zu ihnen. Das heißt nicht, dass wir alles richtig finden. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden. Aber sie wissen doch hoffentlich, dass sie sich auf uns verlassen können. Dass wir bereit sind, da wo sie Probleme haben, uns mit aktiv auch in diese Problematik hineinzustellen und die mitzubewältigen und zu tragen, oder nicht? Wie Christus uns angenommen hat. Mit der Arbeit, die ihm das macht, will ich einmal so sagen schon. Und da merken wir, es geht doch. Es geht doch. Sie erfüllen nicht immer unsere Wünsche, sie entsprechen nicht immer unseren Erwartungen. Es gibt auch da Dinge, die uns ärgern, die es uns schwer machen, miteinander umzugehen. Und wir haben dann eine Grundentscheidung getroffen und wir treffen innerlich eine neue Entscheidung, wie wir mit ihnen umgehen. Es kann so aussehen, dass wir sie nicht fallen lassen. Das kann so aussehen, dass wir immer die Tür offen haben für sie. Angenommen sein, geliebt sein, wertgeachtet sein, einen Ort zu haben, in Beziehung zu leben, wo wir mit unseren Ecken und Kanten Stärken und Schwächen ernst und angenommen sind, solche Beziehungen zu haben, die wir angstfrei erleben dürfen, weil wir nicht abgeschrieben oder ausgestoßen werden, wenn wir nicht immer so funktionieren, wie es richtig und erstrebenswert wäre. Wenn diese Situation nicht so gegeben ist oder diese Rahmenbedingungen nicht so da sind an manchen Orten unseres Lebens, wo führt das hin? Was macht jemand, der das erlebt, dass er nicht angenommen ist? Ist das eine Rahmenbedingung, die ihm hilft, anders zu werden? Absolut nicht. Das Nicht-Angenommen-Sein ist die Rahmenbedingung, die negativ in diese Situation hineinwirkt und damit das Problem verschärft. Erst angenommen sein, trotz Problemen, trotz Ecken und Kanten und Schwierigkeiten, die da sind, ist überhaupt eine Basis, ist überhaupt der einzige Raum dafür, dass ein Mensch sich verändern kann. Wenn ich nur angenommen bin, wenn ich alles richtig mache, wenn ich nur angenommen bin, wenn ich alle Erwartungen erfülle, wenn ich nur angenommen bin, weil ich genau diesen Stil, diese Art habe, die, was weiß ich, so vorausgesetzt wird und so weiter. Wenn das nur so ist, das führt ganz oft dazu, dass Menschen anfangen zu heucheln. Sie lernen ganz schnell zu verbergen, was für Probleme sie haben, weil sie dafür nur eine negative Rückmeldung kriegen und sie nicht das so erleben, dass man sagt, du hast da ein Problem, ich will dir helfen, sondern wie kannst du nur so sein? Wie kannst du nur so handeln? Wie kannst du nur so denken? Wie kannst du nur so rumlaufen? Wie kannst du nur so Verhaltensweise an den Tag haben? Wenn sie das nur hören, wenn das die Grunderfahrung ist, die sie erleben, dass nur der Finger auf ihre Defizite gezeigt werden, gelegt werden, und sie können aus diesem Rahmen nicht raus, dann fangen sie an zu heucheln. Es kann keine echte Veränderung passieren. Kann nicht. Echte Veränderung braucht ein ganz bestimmtes Klima, ganz bestimmte Rahmen und Raumbedingungen. Wir können davon Gewächshaus sprechen. Wir Menschen können keine Veränderung in unserem Leben erfahren, tiefgreifende, wenn wir nicht dafür die richtigen Bedingungen haben. Alles andere ist Anpassungsverhalten und nicht tiefgreifende Veränderung. Deswegen spricht Gott uns in der Annahme, wie er uns angenommen hat, als erstes zu, dass er uns liebt, dass er uns will und sagt als erstes, dass er den ersten Schritt getan hat, sein Leben gegeben hat, als wir noch Feinde waren, also von seiner Seite aus schon eine Aktivität, schon ein Handeln da war, schon ein Preis bezahlt wurde, schon eine Intention da war des Wirkens mit all diesen ganz konkreten Dingen, die uns Gott so groß machen. Und in das Leben hinein formuliert Gott oder spricht Gott ab und zu ein Imperativ, ab und zu einen Anspruch. Das Leben fordert er heraus. Der, der zu ihm gehört, der um seine Liebe weiß. Es gibt ja Begriffe, die diese gewünschte Erfahrung des Angenommenseins auch manchmal versuchen zu beschreiben. Akzeptanz. Toleranz. Das ist ein ganz schwieriges Wort, Toleranz. Oder für die Gemeinde manchmal dieses Wort Einheit in der Verschiedenheit. Das sind immer schöne theoretische Begriffe, die wir so finden, um etwas zu beschreiben. Das meint, wenn es von meinem Verständnis so gebraucht wird, Einheit in der Verschiedenheit, wir bleiben ja an manchen Stellen ein bisschen bunter, ne? Wir haben, auch wenn wir alle immer mehr umgeschaltet werden in Christi Bild, unterschiedliches Temperament zum Beispiel. Wir haben auch weiter noch einen unterschiedlichen Geschmack. Gott sei Dank, ne? Wir haben nicht nachher nur zum Beispiel bei der Partnerfrage nur einen Typus von Frau oder einen Typ von Mann, auf den wir ansprechen, sondern das bleibt sehr vielfältig. Viele Vielfalt bleibt erhalten. Die will manche wegrationalisieren, die will manche wegschaffen. Darum geht's aber oft gar nicht. Gesellschaftlich spricht man auch davon. Man spricht von sozialer Kälte, dem mangelnden Zusammenhalt in Ehe, Familie, in den Gruppen. Es wird das Defizit diagnostiziert, analysiert und eine andere Art des Miteinanders eingefordert. Aber das ist leichter gesagt und beklagt als getan. Denn dann merken wir, auch wenn wir das recht gut finden, angenommen sein, sofort wieder, das Verhalten des anderen stört mich. Und das geht bei uns innerlich so weit bis zur Ablehnung. Unser Bibelwort, dem die Beschreibung von Ursachen nicht funktionierender Beziehungen vorausgeht, das benennt das Anliegen, Annahme, die positive Art und Weise, wie Christus, die positive eigene Erfahrungsdimension, wie Christus euch angenommen hat, und das Ziel oder die Auswirkung zu Gottes Lob. Aber gucken wir uns mal den Bibeltext an, der vorher uns in so verschiedene Probleme im Miteinander der Gemeinde hineinnimmt. Und ich lese da so ein bisschen quer, um das mal sichtbar zu machen. Da heißt es, der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Ich denke, diesen Konflikt haben wir jetzt nicht gerade so aktuell so zwischen den Vegetariern und den Fleischessern. Hier in unserer Gemeinde ist das nicht so. Gibt es bestimmt Gemeinden, wo das noch ein Thema ist. Es wird weiter behandelt. Man merkt, wie wichtig das war, welche gewichtigen Argumente der Paulus gebraucht gegen eine bestimmte Mentalität. Da heißt es im Kapitel 14 weiter, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Da hat man doch eigentlich schon genug gehört, ne? Um zu wissen, worüber man sich nicht auseinandersetzen muss, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wer Jesus auf diese Weise, Jesus Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Dann wird noch ein Problem beschrieben. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen Unterschied. Da werden die Probleme mit beschrieben. Manchmal hat man ja Probleme mit dem Problem anderer Leute, ne? Was da schon für Konflikte sorgt. Aber das war so konfliktträchtig, dass es drohte, die Gemeinde auseinanderzubringen. und nicht nur in der Weise nachher sichtbar wird in einer Spaltung, sondern vorher ja schon sichtbar ist in den gestörten Beziehungen, dass man den anderen nicht mehr annimmt, nicht mehr ernst nimmt, ihm aus dem Weg geht, dass die Begegnungsvermeidungsstrategien funktionieren, kein gemeinsames Tun mehr möglich ist. Und Paulus sagt so Sachen, die sind doch eigentlich ganz klar. Hören wir darum auf, wegen dieser Dinge, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Wir merken, wir sollen lernen, von der anderen Seite her zu denken. Und wir haben das in unserem Text schon gesehen, wenn da steht, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist, für den anderen, und was ihm im Glauben weiterhilft. Kann man sagen, da ist wirklich Erlösung von unserer egoistischen Grundmentalität passiert. Wenn diese Fragen mich bestimmen, wenn diese Fragen in der Begegnung mit dem anderen mich bestimmen, wenn ich den anderen sehe, der mir vielleicht Schwierigkeit macht, wo es mir schwerfällt, ihn anzunehmen, weil er eben so ein bestimmtes Naturell hat, und ich habe dann nicht nur Ärger in mir und ich denke dann nicht nur, was ist das für ein komischer Typ und wie kann ich das vermeiden, mit dem noch zusammen zu sein? Und das passiert ganz schnell. Ich muss jetzt eine Glaubenskursgruppe wahrscheinlich auseinandernehmen, weil die sich so verstritten haben, ist ja noch Glaubenskurs, ne? Die dürfen noch, weil die sich so verstritten haben, dass die nicht mehr in einer Wohnung zusammen sein wollen. Und zu mir dann sagen, wenn du die eingeladen hast, komme ich nicht. Schon happig. Ich habe mal jetzt ein ganz praktisches, lebendiges Anschauungsobjekt im Miteinander. Ist schon ganz gut, ne? Aber merkt ihr, es wird von der anderen Seite her gedacht. Anstatt, dass ich nur summieren kann, was der andere alles falsch macht, was mich alles stört, was mich alles ärgert, was mich alles nervt, was ich alles ungut finde, drehe ich das um, nehme ich das als Anstoß, überwindet das Böse mit Gutem, ne? Nehme ich das als Anstoß zu der Frage hin, was kann dem Menschen denn helfen? Was kann helfen, dass er nicht so bitter ist, nicht so frustriert ist, nicht so genervt ist? Was kann helfen, dass er nicht so Probleme hat mit seiner Aggressivität? Was kann ich tun, um ihm da rauszuhelfen? Und das ist das Erste, ihn annehmen. Ihm auch in der Begegnung mit mir eine Rahmensituation zu geben, in der überhaupt Veränderung möglich ist. Nehmt einander an. Diese Aufforderung richtet sich an eine bunte Mischung unterschiedlichster Charaktere, Prägungen, an solche Geschwister mit heidnischen und jüdischen Wurzeln, an enge und weite Haltungen, unterschiedlichste Meinungen hier über den richtigen christlichen Lebensstil. So können wir das mal verallgemeinernd sagen. Über den christlichen Lebensstil. Und Paulus sagt nicht, da lege ich jetzt neue Ordnungen fest. Nur so ist der richtige christliche Lebensstil. Freitags Fisch, kein Fleisch. Oder ich weiß nicht was anderes und den Tag besonders und die anderen nicht so. Sagt er gar nicht. Der sagt, nee, da geht's um was anderes. Das sind nur Dinge, an denen was sichtbar wird von der Haltung. Und die Therapie heißt da nicht, wir geben eine Struktur vor und Rahmenbedingungen, manchmal braucht man die, ganz klar, sondern wir sprechen das an, was Jesus eigentlich schon getan hat mit der Bergpredigt. Wir sprechen das an, was das eigentliche Problem ist. Das Herz. Das Herz. Wir gucken weiter als nur vor den vordergründigen Problemen, wir sprechen das Herz an. Und da interessanterweise nicht nur den, sag ich jetzt mal, der die Probleme macht, änder dich, hör auf zu nerven, sondern den, der leidet an dem anderen und der da ein fleischliches, menschliches Verhalten hat. Ärger, Distanz und so weiter. Sie verunsichern sich gegenseitig wegen diesem Lebensstil. Gegenseitig machen sich ein schlechtes Gewissen. Noch schlimmer, sie verachten und verurteilen einander. Also in den Köpfen und Herzen ist eine Aufteilung in Starke und Schwache im Glauben, in Akzeptables und Nicht-Akzeptables. Das bringt dann Gruppen hervor und der Streit droht, die Gemeinde zu zerreißen. Und deswegen, weil das nicht so ist, weil die Annahme nicht da ist, weil sie noch so in dem Alten funktionieren, gerade die letzten Kapitel im Römerbrief sprechen ganz stark ja davon, wie das Miteinander aussehen soll, weil das nicht unser Naturell ist, aus Bösem Gutes zu machen, eine Situation zu wandeln, wird das hier auch nochmal gesagt, in der Konkretion, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Aber nicht nur damals hatten die das Problem der mangelnden Annahme und des damit verbundenen Mangels an Glaubwürdigkeit, sondern das ist ja auch etwas, das uns heute beschäftigt. Es könnte so schön sein, die Gemeinde ein Ort der Annahme. Ja, auf diesem Niveau möchte Jesus unsere Beziehungen. Die Gemeinde ein Ort der Wertschätzung. Ja, auf diesem Niveau möchte er unsere Beziehungen. Bei der Ehe sehen wir das auch. Liebt einander, ehrt einander. Da geht es auch wieder genau um diese Aspekte. Nicht ärgert einander, streitet ständig, sondern es werden andere Dimensionen vor Augen gestellt und nicht so als unerreichbare Größenordnung, sondern als Wachstumsziel Gottes, das er möglich gemacht hat, auch in unserer Lebenswirklichkeit. Gemeinde, ein Ort der Hilfe, der Freude, der Ermutigung, ein Ort, wo alle darauf bedacht sind, sich gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Oasen gegenseitiger Ermutigung, wohltuende Beziehungen. Und das ist eigentlich erst möglich, wenn ich das für mich persönlich begriffen habe, dass ich in dem Miteinander von der anderen Seite her eigentlich fragen soll. Was ermutigt den anderen? Was fördert den anderen? Wodurch kann der wachsen? Und dann die Bereitschaft, diesen Weg und das, was passieren muss und was nötig ist, mitzuschultern. Das wäre doch das, ne? Wie Jesus Christus euch angenommen hat. Er hat nicht nur Liebe gehabt und Liebe, sondern Liebe und Opferbereitschaft. Er hat dafür investiert, ein aktives Handeln. Kriegen wir sofort Angst, ich auch, weil man weiß, boah, es entstehen wieder ganz, ganz neue Ansprüche. Das zu leben in jeder Weise und mancher, der gut zugehört hat, sagt, ich warte jetzt darauf, dass das mal rüberkommt, deine Investition, in der sichtbar wird, dass du mich angenommen hast. Man kann sagen, du, die anderen sind dafür zuständig, ich habe schon genug zu tun. Deswegen habe ich vorher auch erzählt, wie krank ich bin, damit ihr da von mir jetzt keine Erwartungen mehr habt. Selbstschutz. Nee. Das wird sich natürlich immer ein bisschen aufteilen. Das wird nicht so sein, dass sich das alles auf einen fokussiert. Und genau das vermeidet dieses Wort auch. Dieses Wort sagt nicht, beschäftige dich mit dem Problem des anderen, mit der mangelnden Annahme des anderen, sondern beschäftige dich mit dem Problem, das du hast. Wo ist es deine Baustelle als erstes? Wo ist es deine Baustelle? Weil wir bleiben manchmal auf dem Niveau, dass wir auf der einen Seite schon wissen, wir können das auch nicht so gut, aber es ist viel angenehmer, nur das über die anderen zu denken. Es ist viel angenehmer, nur das im Blick zu haben, der kann das nicht richtig. Guck mal, wie der sich verhält. Der hat da Probleme und der macht Probleme. Es tut nicht so gut. Es streichelt nicht so. Man wird ein Stück da frustriert drüber, wenn man sieht, mir gelingt das auch nicht. Aber wenn ich das nicht ganz tiefgreifend zulasse und begreife, wie defizitär mein eigenes Verhalten ist, werde ich nie barmherzig mit dem anderen umgehen. Nie. Damit Annehmen gelingt, sollen wir zunächst auf Gottes konkretes Handeln und Eingreifen in das Leben von Menschen schauen. So wie Christus euch angenommen hat. Da müssen wir mal überlegen, wie denn? Ganz praktisch, das ist ja ein ganz praktischer Gedankenanstoß, in welche Richtung jetzt unsere Überlegungen, unsere Wahrnehmung gehen soll. an welcher Stelle wir jetzt vielleicht endlich mal den Schatz heben und wieder ins Licht stellen, diesen Schatz der Liebe Gottes, der unverdienten Liebe Gottes, der opferbereiten Hingabe Christi für meine Probleme, für meine Schuld. Ich kann das immer ganz schön beispielhaft ja meinem eigenen Leben sichtbar machen. Jesus ist in mein Leben hineingekommen und dann hat er alle Baustellen, die zu meinem Leben gehören, hat er zu seinen Baustellen gemacht. Alle Baustellen meines Lebens. Die Baustelle Vergangenheit und Schuld, die Baustelle der ganzen Probleme der Persönlichkeit in dem Jetzt, die Baustelle der Dinge, die manchmal im Alltag noch kommen und passieren. Und er hat nirgendwo gesagt, pass mal auf, Junge, das hast du aber jetzt selbst versemmelt, da seh zu, wie du alleine klarkommst. Weder in der Frage der Vergebung hat er mich hängen lassen, noch in der Frage der Klärung hat er mich hängen lassen. Und ich kann das ja ganz praktisch bei mir sogar sagen. Ich bin nach 2 Jahren Christsein von Gott dazu angestoßen worden, meine Vergangenheit in Ordnung zu bringen, auch auf der menschlichen Ebene. Und dahin gegangen, wo ich eingebrochen hatte. Gott hat mich präzise erinnert. Straße, Ort, Hausnummer, Haus, Villa, Apotheke, wo auch immer in Deutschland. Ganz präzise erinnert. Und er hat in diesen Situation doppelt gewirkt in mir, dass ich überhaupt dahin gehe, weil da hat man nicht unbedingt Motivation zu, dass die Leute gesagt haben, wunderbar, das haben wir ja noch nie gehört, dass Gott so real ist und die Leute, die mich angezeigt haben und wo Schulden entstanden sind, für die Schuldtilgung hat Gott auch noch gesorgt. Innerhalb von 3 Monaten war 13.500 D-Mark damals da, die wir selbst nicht hätten aufbringen können, ohne dass wir das unseren Leuten gesagt haben. Nur im Gebet haben wir Gott gesagt, wir würden auch gerne unsere Vergangenheit, meine Vergangenheit hinter uns haben, wenn die neue Weichenstellung in unserem Leben anfängt. Gott hat sich mit unter all diese Dinge gestellt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, heißt, ich blicke auf das, was ich selbst erfahren habe, wie ich angenommen bin, wie Gottes Ja zu mir aussieht. Ich blicke auf das, was da investiert worden ist, damit ich mit Gott versöhnt bin. Und da ist jemand, der sich mit reinstellt in meine defizitäre Situation. Vergangenheit und Veränderungsbedürftigkeit. Merkt ihr, wie weit der Schritt reicht, wie Christus euch angenommen hat? Und dann begegnen wir jetzt einen Menschen. Den Menschen, der uns vielleicht immer Schwierigkeiten macht, wo es uns ganz schwer fällt, den anzunehmen. Und überlegen wir uns mal, wir würden mit dieser Haltung mit ihm umgehen. Die heißt vielleicht erstmal, emotional fällt mir das ja noch schwer, so die Emotionen brauchen manchmal erst einen Weg, aber ich treffe diese Entscheidung und ich gehe zu diesem Menschen hin und sage, du, ich habe bisher immer nur Lasten auf dich gelegt, ich habe bisher mein Verhalten davon bestimmen lassen, dass ich Probleme mit dir habe. Und ich werde jetzt mein Verhalten davon bestimmen lassen, dass ich weiß, Gott möchte die Probleme bewältigen. Gott möchte dir helfen. Und ich frage mich heute, wie kann ich dazu beitragen? Wäre das nicht eine deutlich andere innere und äußere Situation? Gott zieht Menschen, uns, das ist ja unsere Erfahrung, Sünde, Gefahr, Verlassenheit zu sich und bietet uns den Schutzraum der Annahme. Er fragt bei seinem helfenden Eingreifen nicht nach Rasse, Alter, Gewohnheiten, Geschlecht, Religion, gute Taten oder verkehrten Wegen. Er bietet sein Heil, seine Erlösung, seine Befreiung, seine Vergebung, seine Veränderung, die Annahme unterschiedslos jedem Menschen an. Den Hirten auf dem Feld, dem Zöllner auf dem Baum, dem Finanzbeamten aus Äthiopien. Wenn ich nichts sage, ist immer noch im weitesten Sinne Kloppenburg, der hier stört. Schön, wenn man viele Enkel hat. Dem Christenverfolger Saulus, der Ehebrecherin, dem gesetzestreuen Nikodemus und so weiter. Jesus Christus wendet sich besonders den Sündern zu, so sagt es uns sein Wort. Und das muss auch unsere eigene Erfahrung sein. Denen, die offensichtlich in Schuld leben, in deren Leben offensichtlich Dinge nicht in Ordnung sind und die offensichtlich hilfsbedürftig sind. Und deswegen kann man da nur ganz persönlich werden. Wie hat Jesus Christus mich angenommen? Was gehört dazu? Was habe ich da erlebt? Wie sieht sein Annehmen heute aus? Auch nach Jahren der Beziehung zu ihm. Wie hat das in den ganzen Jahren ausgesehen? Wie hast du das erlebt? Sprich, die Tatsache, dass ich so viele Probleme mit allen anderen Leuten habe und dass ich so viele Menschen nicht annehmen kann, spricht diese Tatsache dafür, dass ich das nicht richtig begriffen habe, wie Christus mich angenommen hat? Und dass ich nicht richtig den Blick darauf gerichtet habe, was ihn das auch gekostet hat? Das zeigt im Grunde schon, wenn das zwischenmenschlich gar nicht funktioniert, dass wir nicht viel von der Gnade, von dem Heil, von der Rettung verstanden haben. Wie hat Jesus mich angenommen? Und ich sage es jetzt mal so, es ist für mich die hoffnungsvollste Geschichte, meine Geschichte oder Gottes Geschichte mit mir, wie auch immer, die hoffnungsvollste Geschichte, die mir im Umgang mit jedem Menschen hilft. Wenn mir Menschen begegnen, über denen dieses Stigma der Hoffnungslosigkeit steht. Und das geht ja bis in Gemeinde hinein. Ich habe das immer wieder gehört, dass gesagt wurde, der wird sich nie verändern. Stimmt, der wird sich nie verändern, ja. Aber so war das nicht gemeint, sondern so ist der, so bleibt der. Das würde ich sagen, das können wir mal im Frust sagen, aber das müssen wir dann ganz schnell korrigieren. Meine Geschichte, die macht mir und gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung für Menschen in allen möglichen Bindungen, Abhängigkeiten, Unmöglichkeiten ihrer Persönlichkeit, Charakterdeformierung bis zum geht nicht mehr. Wie hat Jesus mich angenommen? Dazu gehört der Gedanke, in welchem Zustand war mein Leben? Und auf welcher Basis darf ich jetzt in fester Beziehung zu Jesus Christus leben? Jetzt. Und dann sehe ich immer noch den Charakter dieser Beziehung. Diese einseitige, unbegreifliche, treue Liebe Gottes. Die eigene Erfahrung der Annahme setzt den Maßstab hier an dieser Stelle. Und wenn wir das rein sachlich mathematisch betrachten, ein gefährliches Terrain für mich, dann können wir sagen, genau, wenn da nichts passiert ist, wie Christus dich angenommen hat, dann passiert da auch nichts. Ich denke, Gemeinde dürfte das widerspiegeln, diese Maßlosigkeit der Liebe Gottes, dass sie sich im Miteinander widerspiegelt. Und sich gerade darin widerspiegelt, dass die komischsten Leute, die kaputtesten Leute, die Leute mit einem riesen Rucksack von Vergangenheit, die Leute, die nicht sofort, was weiß ich, Mainstream der Gemeinde sind und alles Mögliche, dass die Menschen Annahme erfahren. Und ich sage das jetzt wohlwissend, wie schwierig das ist. Ich habe euch das schon erzählt, das war einer der ersten geistlichen Lernprozesse, die ich hatte, jemanden zu lieben, den ich von meinem Naturell nicht lieben konnte, trotz aller Bemühungen. bei diesem Menschen, wenn er mir begegnet ist, sogar mit seiner Frömmigkeit und alles, hat er bei mir nur Aggressionen ausgelöst. Dem hätte ich so als friedlicher Ex-Hippie aufs Maul hauen können. Und mit dem stellt Gott mich in eine Dienstgemeinschaft. Er, mein Leiter eines christlichen Werkes, und ich, einer der Mitarbeiter dieses christlichen Werkes. Ein Mensch, der eine ganz andere Denkart hat, eine ganz andere Frömmigkeitsstil hatte, ein Mensch, der eine ganz andere Art hatte zu arbeiten und. Ich habe euch das schon oft genug erzählt, aber das war so tiefgreifend. Manchmal hat man ja so Schlüsselerfahrungen. Und ich habe Briefe geschrieben an meinen geistlichen Papa, der war zu der Zeit in England, und der hat mir zurückgeschrieben, andere aus Glauben lieben, das geht so und so. Und ich mich jeden Morgen entschieden, ich liebe ihn im Namen Jesu. Und der brauchte nur in die Küche reinzukommen. Und das ist nicht gelogen, dass ich Aggression hatte. Das ist nicht übertrieben, das ist so. Ich hatte nur Aggression bei jeder Begegnung. Und dann sollte ich ihm was reparieren. Und ich wollte keinen Murks machen. Und er hat für die Reparaturen mir nur altes Material gegeben. Dann sollte ich da was machen. Das war wirklich jetzt nicht übertrieben. Ich sollte nur den Teppich in der Küche so drehen, dass die kaputten Stellen nicht sichtbar sind. Heute würde ich das sagen aus Liebe, ist ja seine Wohnung, ich mache ihm das so. Und wenn er das als Tischdecke haben will, hätte ich ihm auch gemacht. Damals habe ich mich furchtbar aufgeregt, mit ihm gestritten über alles Mögliche. Gestritten, wie er betet, gestritten, wie er mit seiner Familie umgeht, gestritten über alles Mögliche, nur Aggression und Ärger. Bis ich an dem Punkt war, dass ich in mein Zimmer gegangen bin und gesagt habe, ich gehe hier nicht mehr raus, Herr, bevor ich nicht den Johannes lieben kann. Und geflennt habe wie so ein kleines Kind. Einfach am Ende war, gemerkt habe, ich packe es gar nicht, ich kann das nicht. Und nachdem ich so ganz unten war, mich da ganz losgelassen habe, habe ich gemerkt, ich kann rausgehen wieder. Ich kann ihm begegnen. Und von dem Augenblick an konnte ich ihm ganz anders begegnen. Und von dem Augenblick an tat es mir weh, wenn ich vielleicht eine ironische Spitze nur losgelassen hatte gegen ihn. Habe ich seinen Schmerz gespürt. So. Ich sage das jetzt mal, der Typ ist unmöglich. Ich kriege heute ab und zu noch Briefe von ihm. Der ist wirklich in einer Art und Weise des Frommseins hineingegangen und hat eine Lebensart, das ist nicht kompatibel mit uns, das wäre auch nicht kompatibel mit unserer Gemeinde und alles Mögliche. Und so. Aber darum ging es ja gar nicht. Da ging es darum, dass das ein Mensch ist, der zu Christus gehört und vielleicht genauso eine verschrobene Sicht hat wie manchen hier im Römerbrief, die sich stark fühlen, aber dann die Schwachen genannt werden, weil sie unheimlich gesetzlich sind im Umgang mit Essen und vor allem Probleme haben. Kann sein. Aber diese konkrete Situation im Miteinander, ich habe den Mann nicht angenommen. Und das war doch jemand, der von Jesus geliebt war. Das war ein ziemlicher Zerbruch. Und danach ist es mir nicht mehr so schwer gefallen, Menschen anzunehmen. Ich habe das dann für mich auch gelernt. Es geht am Anfang nicht darum, dass ich große Emotionen für jeden habe. Aber die Grundentscheidung ist, ich möchte für ihn das Gleiche tun, was ich für jeden anderen auch tue und was Jesus auch für mich tut. Ich möchte ihn nie rausnehmen aus dem, was Jesus durch mich an anderen tut, genau das Gleiche auch an ihm tun. Wenn er denn meine Hilfe braucht oder meine Hilfe annimmt. Wie hat Jesus mich angenommen? Ohne eigene Verdienste hat mich Jesus Christus angenommen. Ja, sogar mit dem ganzen schmutzigen Gepäck meiner Vergangenheit. Ja, sogar in einem noch andauernden Zustand der Unvollkommenheit. Ja, als einer, der weiterhin auch Vergebung braucht und immer noch nicht in allen Wesensmerkmalen Jesus Christus darstellt. So bin ich angenommen. Das ist erstmal ein Stück das Wie und das ist mir ganz wichtig, dann auch den Akzent, das wird, wo die Möglichkeit dazu ist, sichtbar in dem Teilen des Lebens. In dem Teilen auch der Lasten. Ich empfinde das sogar so heute, und ich weiß ja, dass ich da auch an dieser Stelle nicht frei von Schuld bin, wenn man nur die Defizite im Leben eines anderen Menschen sieht und nicht zu dieser Haltung der Annahme kommt, auch gerade im Miteinander der Gemeinde, dann bauen wir für die Defizite des anderen Mauern. Der wird darin eingemauert. Das verfestigt sich immer mehr. Das wird, sag ich jetzt mal, chronisch. Es geht um das Miteinander von uns hier in der Gemeinde. Wir sehen, das können wir auch sagen, es gibt in der Bibel manche Situationen, wo man wirklich an Menschen sagen muss, so geht es nicht weiter. Es geht nicht darum, dass Ermahnung nicht mal sein muss. Es geht nicht darum, dass sogar mal Trennung sein kann. Darum geht es jetzt um diese Frage nicht. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt in einer Gemeindestunde. Wenn wir einen Ausschluss beschließen, dann muss uns eigentlich das Herz dabei wehtun. Und nicht so aus so einer Selbstgerechtigkeit, wir sind die Richtigen, sondern wir sind genauso Menschen, die schuldig werden wie der. Der Unterschied ist nur der, wir haben unsere Sünde bekannt und in Ordnung gebracht durch Jesus Christus. Und er beharrt jetzt in einer Sünde. Da kann ein klares Wort auch manchmal der Abgrenzung pädagogisch geboten sein vom Wort Gottes her. Aber im normalen Miteinander gilt das. In der Familie gilt das. In welchen Rahmenbedingungen kann denn neues Leben sich entfalten? Und manche Menschen sehen das ja auch so, wenn sie dann wegen ihrem noch so sein keine Annahme erfahren, dass das für sie so ein Bild ist dafür, dass sie von Gott auch nicht angenommen sind. Wenn wir so angenommen sind durch Jesus Christus, so von Gottes Liebe, von Gottes Tat her, in diese Dimension der Kindschaft hineingestellt sind, wirklich dazugehören, schon mit Erbschaftsregelungen und allem Möglichen. Wie können wir dann andere Geschwister verachten? Und ihnen die Beziehung verweigern oder für sie besonders sogar Hürden bauen? Ich will das nicht noch lange weiterführen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, dieses selbsterfahrene und bedingungslose Ja zu uns ist das Bindeglied des Miteinanders in aller Unterschiedlichkeit. Das heißt, ich darf zu Jesus kommen, wie ich bin. Aber ich werde nicht so bleiben, wie ich bin, denn der Geist Gottes will Jesus Christus durch mein Leben im Denken und Tun sichtbar machen. Und das ist auch einer der Fähigkeiten, in die er mich versetzen will, Beziehungsfähigkeit auf seinem Niveau. Und für Jesus ist das eine Menge Arbeit. Für den Heiligen Geist heißt das unermüdliches Schaffen. Und es fordert meine ständige Bereitschaft, dieses Handeln zuzulassen. Aber auch während des ganzen, auch tiefgreifenden Veränderungsprozesses bin ich geliebtes und angenommenes Kind meines himmlischen Vaters. Und das gestehe ich auch meinen Geschwistern zu. Ich denke, dass wir eine Zeit noch mal still sind. Vorhin haben wir das gefragt, so ein bisschen gescannt, wie sehen meine Beziehungen aus? Vielleicht hatte ich da konkret Menschen vor Augen. Und der erste Schritt, damit das neu passiert, damit wir diesen Anspruch des Wortes, das über in dieser Jahreslosung über unserem Leben jetzt steht, damit das wirklich wird, der erste Schritt ist, dass wir sagen, ja Herr, wenn du dieses Niveau für unsere Beziehungen möglich gemacht hast, das hast du. Und wenn du deinen Finger darauf legst, in meinem persönlichen Leben, wo das der Veränderung bedarf, dann will ich mir das zeigen lassen, dann möchte ich das klären und ich treffe die Entscheidung, dass das verändert wird. Ich sage ja zu deinem offenbarten Willen für die Art und Weise unserer Beziehungen. Und wir können da noch ein Stück weiter denken in den nächsten Tagen. Wie kann mein Verhalten aussehen, damit es gemeinschaftsstiftend ist? Und dann vielleicht reicht die Frage schon, oder der Gedanke schon, ich fange an, den anderen willkommen zu heißen. Nicht nur verbal, nicht nur als Formulierung, sondern in meiner Einstellung zu ihm. Amen. Lass uns eine Zeit stille sein und ich bete dann. Herr Vater, du wirkst durch deinen Geist und dein Geist schafft in uns Gewissheit, gibt Zeugnis unserem Geist, macht uns gewiss, dass wir in der Kindschaft leben, in welcher Beziehung wir leben dürfen. Dein Geist ist aber auch der, der uns überführt, der uns ein klares Bild vor Augen stellt, wo was jetzt dran ist für uns persönlich. Wir brauchen nicht alles gleichzeitig, sondern können da diese Schritte gehen, in der klugen Weise, wie du uns da an dieser Stelle auch aufdeckst und führst. Ja, ich möchte für meinen Teil sagen, ja, ich will das, Herr. Ich will, dass du alles nochmal ins Blickfeld nimmst und ins Licht stellst, damit das anders wird in meinem Leben, damit das anders wird in unserem Miteinander. Dass es wohltuende Beziehungen sind, wertschätzende Beziehungen sind, die wir zueinander haben, Beziehungen sind, wo es uns wichtig ist, dass es dem anderen gut geht, dass er ermutigt wird und gestärkt wird. Und der Paulus rät den Römern, denen gegenüber, die Schwierigkeiten haben, da rücksichtsvoll mit ihnen umzugehen. Das ist dein Rat. Und du weißt, welcher Rat wichtig ist in der ganz konkreten Frage, die jeder Einzelne hat in einer ganz spezifischen Beziehungssituation. Danke, dass du da wunderbarer Ratgeber bist. Herr, ich will, dass du auch über diese Dinge mit mir redest. Ich will andere Menschen so annehmen, Geschwister so annehmen, wie du mich angenommen hast, Herr. Und dafür danke ich dir, was du da getan hast und wie du es getan hast. Amen.